Hallo ihr Lieben. Ich weiß nicht, ob ich mich freuen soll oder ob ich weinen soll. Das Jahr ist vorbei. So gut wie, ne? Heute ist der 27., morgen der 28. Und ehe wir uns versehen, Mittwoch, glaube ich, ne? Neujahr. Ein neues, schönes Jahr. Ein altes Jahr stirbt, geht vorbei, ne? So diese Umbruchzeit, wo das Alte aufhört, dass etwas Neues beginnt, so eine Schwelle, die wir übertreten. Und wir haben keine Wahl. Wir haben ja keine Wahl. Die Zeit vergeht. Jede Sekunde, die wir auf die Uhr schauen, jeder Moment vom Moment, ist flüchtig. Wir könnten Zeit nicht anhalten. Es ist nicht wie beim Fernseher oder damals, kennt ihr noch so Kassettenrekorder? Ne? Ist schon ein bisschen älter, da gibt es so einen Knopf. Also es gibt ja viele Knöpfe. Aber einer der Knöpfe war so ein Pausenknopf. Wenn man auch drauf drücken könnte, würde die Zeit stehen bleiben. Das Bild rastet ein. Manchmal würde man sich das wünschen, ne? Wenn man gerade was Wunderschönes erlebt, ja, wie zum Beispiel letzte Woche, als die Kinder Janspiel hatten, hätte man gerne so für einen Moment so die Pauseknopf gedrückt und gesagt, boah, das gucke ich mir ein bisschen länger an. Das genieße ich mal. Aber in der Realität unseres Alltags geht das nicht. Die Zeit fließt. Geht voran. Moment für Moment. Und uns wird bewusst, dass wir weder die Vergangenheit haben, weil die ist vorbei, noch die Zukunft, weil die gehört uns nicht. Da bewegen wir uns hin, aber haben tun wir sie nicht. Das Einzige ist hier und jetzt. Es ist der Moment, es ist der Stuhl, auf dem du jetzt sitzt. Es ist die Predigt, die du jetzt anhörst. Es sind die Gespräche, die du jetzt führst. Es sind die Leute, die dir jetzt gegenüberstehen. Und doch hat Gott dem Menschen die Fähigkeit gegeben, zu planen. Sich Gedanken zu machen, sich hinzusetzen, zu planen, was wird mich in Zukunft erwarten? Allein der Umstand, dass wir Gärten haben, bei denen wir so Samen in die Erde stecken. Wieso machen wir das? Wir machen das ja nicht für morgen, für nächste Woche, sondern es ist diese langfristige Perspektive in die Zukunft hinein, bei der sich dieser Samen auszahlen wird. Und die Erfahrung zeigt uns das. Wenn wir einen Samen sehen, dann lohnt sich das. Irgendwann geht dieser Same auf. Amen. Na, dafür braucht es Sonne, dafür braucht es Feuchtigkeit, Regen am besten, na, oder vielleicht eine Gießkanne, wenn es mal lange nicht regnet. Aber so einen Samen zu sehen, lohnt sich. Aber dieser Same zeigt uns auch, dass da etwas kommt, in den nächsten Wochen und Monaten und bei einigen Pflanzen und Sorten sogar auf Jahre hin. Kommt Frucht. Kommt etwas, das sich lohnt. Jetzt stellt euch mal vor, ihr seid im 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert und ihr seid Kohlearbeiter. Und ihr habt da so eine Axt. Also nee, nennt man sie so. Wie bitte? Spitzhacke, danke dir. Ja. So ein scharfes Instrument, mit dem man halt die Wände einhaut. Wie lange, wie viel Geduld hätte ich beim Arbeiten? Vielleicht auch so besser das Bild vom Gold. Es gab ja so Goldgräber. Menschen, die sich Zeit genommen haben und gehofft haben, dass sie beim Graben auf eine ganz besondere Ader stoßen. Auf so eine Goldader. Und man hört die Geschichten von den erfolgreichen Goldgräbern, die dadurch zu Millionären geworden sind. Und Millionen von Menschen machten sich auf den Weg, um auch ihr Glück zu versuchen als Goldgräber. Alle kaufen sich eine Spitzhacke. Die Spitzhackenindustrie ist richtig reich geworden, hat richtig viel Geld geschaffelt. Millionen von Menschen sind losgelaufen und alle auf der Suche nach Gold. Meine rhetorische Frage jetzt, wie viele von diesen Millionen Menschen sind alle reich geworden? Sind es alle geworden, die losgelaufen sind? Alle Menschen, die gesagt haben, gut, ich probiere mein Glück, ich hole mir eine Spitzhacke, ich fange an, im Boden, in der Höhle zu hacken. Es waren nicht eine Million. Es waren nicht einmal viele. Es waren definitiv nicht alle. Was hat die Leute unterschieden, die was gefunden haben, die auf Gold gestoßen sind, im Vergleich zu denen, die auf kein Gold gestoßen sind? Jetzt könnte man sagen, ja, Glück. Die einen hatten Glück, die anderen hatten Pech. Das wird sicherlich ein sehr großer Faktor gewesen sein. Aber gleichermaßen, und das ist so ein Gedanken, den ich in den Raum stelle, war es die Beharrlichkeit. Die Beharrlichkeit zu sagen, ich arbeite jetzt und ich höre nicht auf, bis ich etwas finde. Egal, ob es mich jetzt eine Stunde kostet, eine Woche, ein halbes Jahr, ein Jahrzehnt, 20 Jahre. Wie lange wärst du bereit zu arbeiten, um auf eine Goldmine zu stoßen? Es gibt Persönlichkeitstypen, die eine starke Beharrlichkeit mit auf den Weg bringen, die sehr geduldig und beharrlich an Dingen arbeiten können. Jetzt habe ich eine Frage an dich ganz persönlich. Jetzt unabhängig von Gold und Geld und Wirtschaft und was auch immer. Hast du Beharrlichkeit? Gibt es Projekte? Gibt es Arbeiten? Gibt es irgendwas in deinem Leben, wo du gesagt hast, ich werde jetzt richtig viel Energie und Kraft da reinstecken und dann erfolgreich sein? Die meisten Leute, gerade heutzutage, vielleicht bin ich das selber auch, ja, sind gar nicht so geduldig, sind gar nicht so beharrlich, um langfristig an ihren Zielen zu arbeiten. Weil überall um uns herum wird uns ein Versprechen gemacht. Sei es bei McDonald's, wenn du dich an der Kasse anstellst. Wer von euch musste, abgesehen davon, dass von uns keiner zu McDonald's geht, aber wie lange würde man dort jetzt warten, ne? Wenn man eine Bestellung abgibt, bis man das Produkt erhält? Sind es 2 Stunden? Eine Stunde? Weniger? Wer vor 10 Jahren ein Paket bestellt hat, vielleicht auf Otto oder wer weiß wo oder auf diesen Webseiten, der wusste, so 3 bis 5 Werktage wird das Paket vermutlich unterwegs sein. Länger als 3, okay, sogar noch besser. Wie viel Geduld haben wir heute, wenn wir ein Paket bestellen? Ja. Manchmal, wenn du wirklich glücklich hast, kannst du sogar am selben Tag noch die Lieferung bekommen. In Großstädten gibt es so das Konzept, bei der du online etwas bestellen kannst und der Lieferer dir die Zusage macht, du kriegst deinen Einkauf innerhalb von 2 Stunden an die Tür geliefert. Da sind Leute auf dem Fahrrad, die dann eine Bestellung aufnehmen, alles packen und dann zack mit dem Fahrrad unterwegs sind. Wie viel Geduld hat man da? Da würde, ja. Witzigerweise, wie das bei McDonald's angefangen hat, ne? Früher war es ja so, dass McDonald's ja noch in den Anfängen angefangen hatte, den Leuten das Essen ans Auto zu bringen. Und da hat es nicht 15 Minuten gedauert, sondern vielleicht eine halbe Stunde. Und die Leute waren alle happy, weil die im Auto sitzen bleiben konnten. Und da haben sie angefangen, die Prozesse der Zubereitung zu optimieren und so. Und dann ging es plötzlich schneller und schneller und schneller. Heutzutage bei Kinofilmen ist es teilweise so, die erscheinen gar nicht mehr im Kino, sondern direkt online auf einer Plattform. Früher war es so, Leute, die alle so analoges Fernsehen kennen, wenn es da so eine Serie gab, die kam Woche für Woche mit einer neuen Folge. Und da musste man sich als Zuschauer hinsetzen, seinen Terminplan so machen, dass man diese Sendung um die Uhrzeit gucken konnte. Dann kam Netflix vor ein paar Jahren und sagte, egal, wir machen eine neue Staffel, bringen wir die raus und dann schippen wir alle Folgen dieser Staffel sofort. Das hat zu einem neuen Phänomen geführt. Man nennt es Binge-Watching. Binge-Watching bedeutet so viel wie, da kommt eine neue Serie raus, eine neue Staffel und ich gucke die ganze Staffel in einem Stück durch. In einem Rutsch, dann habe ich es hinter mir. Der Klassiker. Mittlerweile ändern sie das Konzept auch ein Stück weit. Amazon fängt jetzt damit an, dass sie auch wieder Woche für Woche für Woche eine Folge rausbringen, weil sie merken, dass beim Abo-Modell funktioniert das nicht so gut. Wenn du Leute hast, die nur eine Serie gucken wollen, dann abonnieren sie die und gucken das und dann kündigen sie das Abo wieder. Und deswegen kommt dieses Woche für Woche wieder ein Stück weit. Warum passiert das Ganze? Weil die Geduld der Menschen ein limitiertes Gut ist. Ja, auf jeden Fall. Deshalb glaube ich, dass es unter den wichtigsten Merkmalen eines Menschen liegt, ein Stück weit in die Zukunft blicken zu können und auf etwas hinzuarbeiten, für das es sich lohnt. Und die Menschen, die erfolgreich sind, unterscheiden sich in diesem Merkmal besonders, weil sie bereit sind, für zukünftigen Erfolg heute etwas in Kauf zu nehmen. Es gibt gerade jetzt für uns heute eine spannende geistliche Parallele, die ich ganz besonders vor allen Dingen auch im Alten Testament sehe mit Bezug zu uns heute. Und ich möchte mit euch gemeinsam das Szenario abdecken, mal vormalen. Wir finden die Geschichte gleich in der Bibel in 4. Mose Kapitel 13. Es ist eine Geschichte, nachdem das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen ist. Hunderte, Tausende von Menschen unterwegs aus Ägypten, quer durch die Wüste, machen kurzen Zwischenstopp am Berg Sinai. Gott kommt in voller Macht auf diesen Berg Sinai herab. Mit ihm bringt er durch Mose die 10 Gebote und weitere Anweisungen für das Volk Gottes, anhand dessen sie leben sollen. Etwas, das sie unterscheidet von allen anderen Nationen, mit einem Versprechen, auf das sich Gott im Alten Testament immer wieder bezieht. Ein Versprechen, das er damals Abraham gegeben hat. Deine Nachkommenschaft wird sein wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Meer. Und Gott hält sein Versprechen, indem er jetzt nach 400 Jahren das Volk aus Ägypten wieder rausholt. Mit dem Versprechen, ihr werdet eine Heimat bekommen. Ihr geht jetzt nach Hause. Es gibt ein Land, das werde ich euch geben. Und das Volk Israel ist unterwegs und kommt an eine Schwelle. Sie kommt an einen Punkt, an dem sie eine wichtige Entscheidung treffen muss. Sie kommen an den Jordan. An die Schwelle der neuen Heimat. Und sie denken mit. Sie gehen nicht ganz blind da rein, sondern sie haben und fassen einen Plan, Kundschafter in dieses neue Gebiet auszusenden, um zu ergründen, wie kann das gelingen. Es ist auf der einen Seite die Verheißung Gottes, die im Raum steht, ein Versprechen, das er gegeben hat. Und zum anderen ist es Mitdenken. Lasst uns Vorbereitungen treffen. Und so schicken sie 12 Kundschafter aus. Und diese 12 Kundschafter machen eine Beobachtung, die wir jetzt gemeinsam lesen wollen. In 4. Mose Kapitel 13 ab Vers 25 wollen wir lesen. Und nachdem sie das Land 40 Tage lang ausgekundschaftet hatten, kehrten sie zurück. Und sie gingen und kamen zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israels in die Wüste Paran nach Kadesh. Und sie brachten ihnen und der ganzen Gemeinde Bericht und ließen sie die Früchte des Landes sehen. Und sie erzählten ihm und sprachen: Wir sind in das Land gekommen, in das du uns sandtest, und es fließt wirklich Milch und Honig darin. Und dies ist seine Frucht. Aber das Volk, das im Land wohnt, ist stark und die Städte sind sehr fest und groß. Und wir sahen auch Söhne Enaks dort. Die Amalekiter wohnen im Land des Negev, die Hethiter, Jebusiter und Amoriter aber wohnen im Bergland und die Kanaaniter am Meer und entlang des Jordan. Kaleb aber beschwichtigte das Volk gegenüber Mose und sprach: Lasst uns doch hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen: Wir können nicht hinaufziehen gegen das Volk, denn es ist stärker als wir. Und sie brachten das Land, das sie erkundet hatten, in Verruf bei den Kindern Israels und sprachen: Das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein Land, das seine Einwohner frisst. Und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von hohem Wuchs. Wir sahen dort auch Riesen, Söhne Enaks aus dem Riesengeschlecht, und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken, und ebenso waren wir auch in ihren Augen. Kundschafter sind ausgesandt, 40 Tage unterwegs, Informationen sammeln. Ja, wie Spione, ne? Wie in so einem James-Bond-Film. Gehen sie rum und schauen sich alles an. Ist es einzunehmen? Mit wem haben wir es zu tun? Ist es wirklich schon schön? Lohnt sich das dort überhaupt? Und im Grunde sagen sie, ja, es ist wunderbar. Wie cool wäre es, wie schön wäre es, wenn wir dort leben könnten. Und dann kommt das große Aber. Das große Aber. Wir haben keine Spitzhacken. Wir können kein Gold graben. Wir schaffen das nicht. Die sind viel zu mächtig, viel zu groß. 400 Jahre waren sie gefangen. Die Sehnsucht nach Freiheit war enorm groß. Und jetzt waren sie ausgezogen. Sie waren weg aus der Gefangenschaft. Sie waren frei, aber noch nicht zu Hause. Und jetzt mussten sie eine Entscheidung treffen. Und die Kundschafter, die da waren, kann man in zwei Gruppen aufteilen. Die eine Gruppe mit Josua und Kaleb, die sagen, wir schaffen das. Gott kann das. Mit Gottes Kraft kriegen wir das hin. Aber die anderen 10 sagen, nee, unmöglich. Keine Chance. Die Zinsen sind viel zu hoch. Wir haben viel zu wenig Mann. Die Waffen, die wir haben, sind nicht genug. Die Leute sind riesig, die fressen uns auf. Und vielleicht, wenn ihr genau gelesen habt, dann merkt ihr vielleicht auch, woher hätten die Kundschafter wissen sollen, wie die Riesen über sie gedacht haben? Hier in dem Text kam es so rüber nach dem Motto, wir haben Angst und die wissen das. Die wissen und die sehen, dass wir so klein sind wie Heuschrecken. Gefragt haben sie wahrscheinlich nicht. Das Problem ist jetzt, sie stehen vor der Heimat. Gott hat ihnen eine Zusage gemacht. Gerade jetzt geht es darum, Beharrlichkeit zu zeigen und diesen einen Schritt weiter zu gehen. Wir rufen uns in Erinnerung, was haben sie bisher erlebt? Sie haben gesehen, wie Gott die Ägypter geschlagen hat. Wie sie haben gesehen, wie die 10 Plagen über Ägypten niedergeprasselt sind. Sie haben gesehen, wie die Armee des Pharao niedergegangen ist. Sie haben Gott am Berg Sinai gesehen, wie er mit Donner und Erdbeben all seine Macht offenbart hat. Und jetzt, wo es an ihrer Zeit wäre, jetzt Glauben zu zeigen, einen Schritt weiter zu gehen und Gott für sie kämpfen zu lassen, schlottern ihnen die Knie. Man blickt jetzt vielleicht so ein bisschen darauf und denkt sich, wie kannst du nur? Meine Güte, du hast so viel mit Gott erlebt. Aber mal ganz ehrlich, ist das bei uns anders? Wenn Gott dir eine Aufgabe gibt, wenn Gott dich ruft, wenn Gott dich führt und leitet, wie oft hätten wir auch die Notwendigkeit eigentlich an den Tag legen müssen, weiter zu gehen, weiter treu zu sein, weiter zu gehen, weiter zu arbeiten. Aber irgendwann geben wir auf. Auch ich habe aufgegeben. Vielleicht hast auch du schon mal aufgegeben. Wo Gott uns eigentlich gerufen hat und gesagt hat, geh weiter, ich bin an deiner Seite. In Kapitel 14 lesen wir die Reaktion des Volkes und es heißt hier in Vers 1, da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie und das Volk weinte in dieser Nacht. Und alle Kinder Israels murrten gegen Mose und Aaron. Und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen, ach, dass wir doch im Land Ägypten gestorben wären oder noch in dieser Wüste sterben würden. Und warum führt uns der Herr in dieses Land, dass wir durch das Schwert fallen und dass unsere Frauen und unsere kleinen Kinder zum Raub werden? Ist es nicht besser für uns, wenn wir wieder nach Ägypten zurückkehren? Und sie sprachen miteinander, wir wollen uns selbst einen Anführer geben und wieder nach Ägypten zurückkehren. Da fielen Mose und Aaron auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung der Gemeinde der Kinder Israels. Was ist hier los? Was ist hier los? Es ist für mich so, als wäre das Volk Gottes gerade in dem Moment in sich zusammengefallen. Angst macht sich breit vor den Gefahren, die auf sie warten auf der anderen Seite. Warum haben sie Angst? Sie haben Angst, weil sie Menschen sind. Sie haben Angst, weil das, was Gott von ihnen fordert, Glaube ist. Wenn du manchmal denkst, es ist schwer, das, also Gott für mich kämpfen zu lassen, weil ich weiß, welche Herausforderungen ich habe und das ist unmöglich, dann bist du in guter Gesellschaft. Auch den Menschen in der Bibel fiel es schwer, Gott für sie kämpfen zu lassen. Aber genau das ist es, was Gott ihnen angeboten hat. Das ist es, was er ihnen versprochen hat. Ich will für euch kämpfen. Ihr müsst keine Angst haben vor diesem neuen Kapitel. Wenn sich in unserem Leben Kapitel schließen, neue Kapitel eröffnen, wenn sich ein Jahr dem Ende neigt, ein neues Jahr kommt, weiß man oft nicht, was erwartet mich in Zukunft. Das wird jedes Jahr neu sein. Vielleicht mit jedem Kapitel, das wir neu aufschlagen, kommen neue Herausforderungen, neue Sorgen, neue Ängste auf uns zu. Welche Erfahrungen hast du mit Gott gemacht, die dich darin bestärken können, dass er dich gut führt? Dass die Herausforderungen, die auf dich warten, gar nicht so überdimensional groß sind, sondern mit Gott gut zu bewältigen sind. An einer anderen Stelle erleben wir das Volk Israel, das von den Phöniziern umlagert ist. Verzeihung, von den Philistern umlagert ist. Der König Saul ist total am Ende. Er weiß nicht, wie er mit den Philistern umgehen soll. Da gibt es nämlich einen unter diesen Männern in den Reihen der Philister mit dem Namen Goliath, von dem die Bibel beschreibt, dass er sich dorthin stellt und Gott lästert. Und der Mann ist groß. Er ist hochgewachsen und die Menschen haben Angst vor ihm. Und das sind nicht irgendwelche Menschen. Das sind Soldaten. Das sind Männer des Krieges, die sich behauptet haben. Und alle Männer haben Angst. Ihnen schlottern die Knie vor diesem David. Vor diesem Goliath. Und je länger dieser Goliath redet, desto mehr er Gott lästert, desto mehr Angst kriegen die Leute. Und dann spottet er Gott. Dann kommt so ein kleiner Knabe, so ein kleiner Pimpf. Wir kennen ihn heute als David, der später König wird und einer der größten Krieger des Landes wird. Und dieser kleine Junge, schmächtig und schmal, so stelle ich ihn mir vor, hört, was dieser Goliath da erzählt. Und er wird wütend. Was wagt es, dieser Philister, den Höchsten zu lästern? Und diese Wut führt ihn dazu, dass er alles in Gottes Hände legt und sagt, wenn keiner sich traut, ich werde gegen ihn kämpfen. Und wie Gott ihn dann führt. Aber was ist bei den anderen Soldaten passiert, dass so ein kleiner Junge kommen muss und diesen Kampf für sie ausführen muss? Sie haben Goliath zu lange zugehört. Und Goliath, der groß war, ist in ihrer Vorstellung immer größer geworden. Und je länger sie ihm zuhören, desto größer wird er und er wird unüberwindbar. Je länger man ihm zuhört. Je länger wir etwas auf die lange Bank schieben, umso größer wird die Angst, sich dem zu stellen. Und auch bei den Israeliten, jetzt am Jordan, kurz vor dem verheißenen Land, ist es genauso. Sie hören all die Geschichten von den Riesen, von den Qualen, die auf sie warten, von den Auseinandersetzungen, die sie nur verlieren können. Und die Angst in ihren Herzen wird größer und größer und größer. Gut, dass es noch diese Stimmen gibt von Josua und Kaleb, die sagen, mein Gott ist größer. Mein Gott ist größer als all die Herausforderungen, die hier auf der anderen Seite vielleicht auf uns warten. Lass mich euch Folgendes sagen. Wir leben in ähnlichen Zeiten. Die Bibel ist ein Buch, bei dem wir viele Parallelen sehen in der Geschichte. Und das, was sich hier am Jordan ereignet, ist auch ein Bild für das, was in Zukunft auf uns alle wartet. Ich erkläre es euch nochmal. Wenn Jesus wiederkommt, ist es genauso wie, als wenn wir in das verheißene Land einziehen würden. Und um auf diese andere Seite zu kommen, brauchen wir das Vertrauen in unseren Vater. Dass egal, was uns auf dem Weg dorthin begegnet, es nichts gibt, das uns von der Liebe Gottes trennen kann. Und es gibt nur ein Fundament, das uns daran unterstützen kann. Es ist die Bibel. In der Bibel lesen wir von dem Gott, wie er ist und was er sich für uns wünscht. Deswegen ist für uns als Protestanten die Bibel alleinige Richtschnur für unseren Glauben. Weil wir darin erkennen und unterscheiden, was Lehre ist und was Irrlehre ist. Und alle Leute, die mir erzählen, ich hatte einen Traum und deswegen glaube ich was anderes, zählt für mich nicht. Nur das, was wir in der Bibel lesen können, sollte für uns zur Richtschnur gemacht werden. Für unseren Glauben. Weil wir kurz davor stehen, nach Hause zu kommen. Und jetzt ist es an der Zeit, dass wir Beharrlichkeit an den Tag legen. Dass wir, ich will nicht sagen, die Zähne zusammenbeißen, weil das ein widersprüchliches Bild ist, aber bei der wir uns dran setzen, unser Augenmerk auf mehr legen als den Moment hier und jetzt. Es gibt ein bekanntes Phänomen, das du vielleicht kennst. Wenn es dir schlecht wird, wenn es dir schlecht geht, wenn du schlecht gelaunt bist, wenn dich das Leben runterzieht, wie leicht kannst du dann für ein halbes Jahr im Voraus planen? Hast du das schon mal versucht, wenn es dir schlecht geht, so auf ein halbes Jahr, auf ein Jahr hin zu planen? Die Fähigkeit, in die Zukunft zu gucken, ne? Im Sinne von für die Zukunft zu planen, ist stark damit korreliert, wie es uns geht. Und wenn es uns ständig schlecht geht, wenn uns ständig etwas niederschlägt, hat es Einfluss darauf, welche Entscheidungen wir hier und heute und jetzt treffen. Es gab ein bekanntes Experiment, das immer wieder auch erwähnt wird, das mit den Kindern und den Süßigkeiten. Na, ihr werdet es vielleicht kennen, was ist passiert. Kleine Kinder wurden an den Tisch gesetzt und ihnen wurde eine Entscheidung mitgeteilt. Du musst dich entscheiden. Entweder du kriegst jetzt eine Süßigkeit, die kannst du sofort essen, aber wenn du wartest und bis ich wiederkomme, dann kriegst du eine zweite Süßigkeit. Und die Kinder wurden beobachtet. Und nicht nur in dem Moment beobachtet, sondern auch darüber hinaus, wie werden die Kinder sich entwickeln? In welche Richtung wird ihr Leben verlaufen? Und man konnte nachweisen, dass Kinder, die bereit waren, auf ihre Süßigkeit zu verzichten, erfolgreicher durchs Leben gegangen sind. Weil sie eine Fertigkeit gelernt haben. Momentane Befriedigung hinten anzustellen für ein höheres Ziel. Ist nicht doch das unser christliches Leben? Dass wir momentane Befriedigung hinten anstellen für ein höheres Ziel. Und wenn wir diese Fähigkeit nicht haben, wenn wir das nicht kultivieren, dann werden wir wie ein Spielball sein, bei dem andere Leute uns fremdsteuern können, indem sie unsere Knöpfe drücken, weil wir uns auch dadurch in Abhängigkeiten begeben. Und Abhängigkeiten können vielfältig sein. Jetzt ist es so, dass wir mit Herausforderungen eben auch Chancen verknüpfen können. Die Chancen, die hier in der Geschichte mit den Kundschaftern steckt, ist nicht nur Angst zu scheitern, es ist auch die Chance zu erleben, wie Gott eingreift. Wenn wir vor schwierigen Herausforderungen stehen und einknicken, weil wir Angst haben, dann wird Gott absolut Verständnis dafür haben. Aber er würde sich wünschen, dass er sich beweisen kann in deinem Leben. Er würde sich wünschen, dass er für dich kämpfen kann. Aber manchmal kommt es nicht einmal so weit, weil wir schon im Vorfeld einen Rückzieher machen. Wenn wir uns manchmal fragen, wo ist Gott in meinem Leben? Wo sind die vielen Erfahrungen, die ich mit Gott gemacht habe? Dann frage ich dich auch, wo hast du Gott herausgefordert? Mit herausfordern meine ich, wo bist du an eine Grenze gegangen, die du selber nicht hättest meistern können? Bei der Gott gerufen ist, zu sagen, Gott, das ist dein Wille. Du hast in deinem Wort gesagt, dass ich das tun soll und jetzt hier stehe ich. Mach doch was damit. Und das ist der Moment, an dem wir lernen, liebe Brüder und Schwestern, es kommt nicht auf uns an. Es sind solche Momente, in denen wir erleben, Gott ist am längeren Hebel. Und wenn wir Gott mit in unsere Herausforderungen nehmen, werden wir erleben, dass er sich an sein Wort hält. Jetzt ist es so, ein Jahr schließt sich. Ein Jahr geht vorbei. Und daran wird keiner von uns etwas ändern können, weil es keine Pause-Taste gibt. Das Leben fließt voran. Also es geht voran und wir haben keine Chance, es aufzuhalten. Die Zukunft wird kommen. Das nächste Jahr wird kommen. Die Prüfung, vor der du Angst hast, wird kommen. Der Arbeitsbericht mit den Problemen, mit den Arbeitgebern, die werden alle kommen. Aber darüber hinaus wird auch etwas kommen. Und das ist christliche Hoffnung im Kern. Jesus kommt. Und je mehr diese Welt in Stücken zusammen, also auseinanderbröckelt, desto mehr sind Menschen gefragt, die Jesus kennen. Die Zeit mit Jesus verbringen, die Jesus erleben, weil sie sich ständig in Situationen befinden, in denen sie ohne ihn gar nicht könnten. Und das ist wie ein Same, den wir heute pflanzen. Ein Same, bei dem wir nicht jetzt etwas davon erwarten, sondern der Glaube, den wir an den Tag legen, wird aufgehen. Die Früchte der Beharrlichkeit werden kommen. Nicht immer dann, wenn wir sie erwarten, nicht dann, weil wir sie nicht fordern können, aber Gott fordert uns dazu auf, den Weg mit ihm zu gehen, Schritt für Schritt. Und dabei auch nicht naiv zu sein. Allein der Umstand, dass Gott gesagt hat, okay, 40 Tage lang sollen die Kundschafter unterwegs sein, er hat es ja erlaubt, es war okay, es war vollkommen legitim, sich zu informieren über das, was vor ihnen liegt. Das war nicht das Problem. Auch wir sind angehalten, mitzudenken, klug in die Zukunft zu schauen, ne? Auch wenn wir nicht alles in der Zukunft kennen, aber uns Gedanken zu machen, zu planen. Und ich glaube, wir müssen viel mehr Wert darauf legen, dass wir planen. Und jeder von uns, auch ich, hab da noch Bedarf. Gott wünscht sich eine Gemeinde, die ihm vertraut. Gott wünscht sich Kinder, die mit ihm gemeinsam Tag für Tag durch das Leben gehen. Die an Herausforderungen nicht scheitern, beziehungsweise nicht zurückschrecken. Egal wie es kommt. Vielleicht tritt die schlimmste Befürchtung ein. Achtung, in den meisten Fällen tritt die schlimmste Befürchtung nicht ein. In den allermeisten Fällen sind die Befürchtungen, die wir haben, nur Befürchtungen in unserem Kopf. Weil wir nicht alles beeinflussen können. Mein Wunsch für dich, für uns alle, wenn das neue Jahr jetzt startet, wenn du dir Gedanken machst, wohin soll sich dein Leben entwickeln, hör nicht auf, beharrlich dran zu arbeiten. Deinen Weg mit Gott zu gehen, Schritt für Schritt. Wir planen, was unsere Finanzen angeht. Wir planen, was unsere Gesundheit angeht. Warum haben wir keine geistlichen Ziele? Keine geistlichen Absichten? Auch das ist eine Dimension, über die wir uns mehr Gedanken machen sollten. Deshalb wünsche ich mir, dass wir nicht nur blindlings drauf loslaufen, sondern dass wir mutig sind. Und wer weiß, was Mut bedeutet? Nämlich nicht die Abwesenheit von Angst. Mut kann sich erst dort zeigen, wo Angst auch da ist. Wenn ich mich vor etwas fürchte, erst da habe ich die Chance, mutig zu sein. Deshalb lasst uns mutige Nachfolger Jesu sein, die in seinen Fußstapfen folgen, weil wir seinen Verheißungen glauben. Und wir werden erleben, dass Gott Türen öffnet, die jetzt vielleicht verschlossen sind. Manche Türen wird er vielleicht gar nicht öffnen und dann werden wir uns vielleicht in Zukunft freuen, dass er es nicht getan hat, weil es nicht gut für uns wäre. Wir wissen es nicht. Es gibt so viele Sachen, die wir nicht wissen. Aber wenn wir eine Sache wissen, und damit möchte ich die Predigt beenden, wenn wir eine Sache wissen, Gott ist treu. Gott ist treu und er hält ein jedes Wort, das er uns zusagt. Lass uns beten.